Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Herr Vater, ich danke dir, dass du nicht nur unendlich groß bist, sondern dass du auch ein großzügiger Gott bist. Und ich danke dir, dass du dich heute Morgen auch willst offenbaren. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach hineinschauen lässt in das großzügige Herz von dir und dass unser Herz davon erfasst wird und angesteckt wird. Amen. Die meisten kennen das IKEA-Phänomen. Ohne Bauplan geht's schneller, aber nur vermeintlich. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du etwas völlig falsch zusammengeschraubt hast. Und weil man im Gottesdienst ja nicht nur zuhören soll, sondern auch aktiv sein soll, erzähl doch mal deinem Sitznachbar deine peinlichste Selbstbau-ohne-Plan-Geschichte. Okay, sorry, dass ich euch unterbreche und sorry an alle die der oberen Generationen, die noch nie in IKEA waren. Es gibt etwas noch Schlimmeres als Selbstbau ohne Plan, nämlich Selbstbau mit einem falschen Plan. Habt ihr das schon einmal erlebt? Meine Predigt heute Morgen beschäftigt sich mit dem, was passiert, wenn unser Glaube einem falschen Bauplan folgt und zugleich natürlich mit der positiven Seite. Wie können wir einen Glauben finden, der echte Großzügigkeit hervorbringt? Zuerst einmal lassen wir uns mit einem Videoclip hineinnehmen in die biblische Geschichte, über die wir heute reden.
Der heilige Tempel in Jerusalem war nicht mehr ein Haus des Gebetes, sondern zu einem Marktplatz geworden.
Genau. Markus 11, Verse 15 bis 18. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Was hier im Tempel passiert, ist wohl der größte Skandal, einfach von der Dimension her, der größte öffentliche Skandal, den Jesus während seinem prophetischen Wirken als Messias angezettelt hat. Im Alten Testament haben Propheten ja immer wieder symbolisch gehandelt, recht krasse Sachen gemacht. Und wir müssen das, was Jesus hier tut, auch als eine prophetische Handlung verstehen. Da hat nicht einfach, es hat ihm nicht einfach nur ausgehängt und da hat er mal die Sau rausgelassen, sondern er handelt hier sehr bewusst. Das Ganze war aber auch von starken Emotionen, ja, von Zorn und Eifer durchdrungen. Und das war schon ziemlich außerordentlich auch für das Leben von Jesus. Ich habe mal gelernt, je heftiger die Emotionen, desto tiefer unter der Oberfläche liegen die Ursachen. Also, je heftiger die Emotionen, desto tiefer unter der Oberfläche liegt die Ursache. Auf diese Geschichte übertragen heißt das, hier geht es ans Eingemachte. Hier geht es um einen wunden Punkt, der ganz tief liegt. Und das beweist auch die sehr krasse Reaktion der Angesehenen und Mächtigen, der hohen Priester und Schriftgelehrten. Die ist nämlich sehr heftig. Sie wollen nicht weniger als Jesus umbringen. Das ist die emotionale Antwort der eigentlich Angesprochenen dort. Doch worum geht es in dieser Szene wirklich? Ich möchte mich dieser Frage nähern, indem ich ganz einfach mit euch einmal die Kontraste in dieser Geschichte hervorhebe. Und zwar habe ich dafür eine Vorher-Nachher-Tabelle erstellt. Was war vorher? Und dann kam dieser Auftritt von Jesus und was war nachher? Und wir werden feststellen, da gibt es einen krassen Kontrast in dieser Geschichte. Wir blenden mal ein diese Folie, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Am Anfang dieser Geschichte steht der Tempel im Zentrum. Der Tempel aus Stein, er war ein Statussymbol. Herodes hat 46 Jahre lang daran gebaut. Ein Monument menschlicher Baukunst. Jeder, der schon mal in Jerusalem auf dem Tempelberg war, der staunt einfach. Dort hat es Steine, die unendlich viele Tonnen wiegen und die sind dort irgendwie auf diesen Berg gekommen, zu einer Zeit, wo es noch keine Kranwagen und so weiter gab. Das war eine immense Leistung. Der Tempel war auch so etwas wie der Inbegriff des Nationalstolzes eines Juden, nach Jerusalem zu diesem Tempel zu ziehen. Dort war das Volk geeint, die Identität des Volkes zusammengeschweißt. Und am Ende sagt Jesus: Reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Er spricht da natürlich von seinem eigenen Leib. Und jetzt stellt Jesus etwas ganz anderes ins Zentrum, nämlich sich selbst, den Christus und sich selbst als seinen Körper, den Tempel. Und er macht dort schon so eine Vorschattung auf die neutestamentliche Gemeinde, die Gemeinde aller Nationen. Und er sagte dann auch, dieses Haus soll ein Bethaus aller Nationen sein. Hier macht Jesus diesen Link, wo der eigentliche Tempel ist und wo sich alle Nationen eines Tages versammeln werden, nämlich in Christus, um Gott anzubeten. Dann ein anderer Aspekt. Der Tempel ist geprägt von Verkäufern und Käufern. Das dominiert das äußere Bild, wenn man auf diesen Tempelvorhof geht. Also mit Tempel ist hier ja nicht der geschlossene Tempelraum des Gebäudes gemeint, sondern der Vorhof. Jeder, der schon mal dort war, der kann das sich gut vorstellen, sonst kann man ein Bild anschauen. Leider können wir unsere Israelreise ja nicht durchführen als Stammi, sonst wären wir in 2 Monaten dort gestanden. Das ganze Bild dominiert von Verkäufern und Käufern. Als Jesus dann dort gehandelt hat, ist das Bild plötzlich dominiert von Geber und Empfangenden. Ein völliger Wechsel. Die wesentlichen Tätigkeiten bestehen vorher aus Kaufen und Verkaufen und nachher aus Geben und Empfangen. Der Tempel ist vorher ein Ort des Handels, eine Markthalle und wird dann zu einem Ort der Begegnung mit Gott, der Heilung. Dort wird das Wort Therapeuo benutzt. Menschen erleben tiefgreifende Veränderungen. Dort ist ein Ort des Lobpreises. Die Menschen, als sie sehen, was die Kraft Gottes bewirkt durch Jesus, rasten sie buchstäblich aus. Die Kinder, die johlen, die machen Party. Es wird ein Ort des Hörens auf Gott. Die Menschen kleben an den Lippen von Jesus. Es heißt dort, sie hingen sich an ihn. Das heißt, es entsteht eine Bindung zu Jesus. Sie binden sich an Jesus. Und vorher im Zentrum des Tempels kaufen und verkaufen. Und im Prinzip von kaufen und verkaufen steckt immer das Mittel der Berechnung. Während nachher im Zentrum das Mittel des Vertrauens steht. Hier vertrauen Menschen Gott in Jesus Christus. Jesus prangert an, dass sie aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht haben. Und das klingt an, auch an dieses Wort verkaufen, das kann auch im Griechischen übersetzt werden mit betrügen. Also in diesem Verkaufen kann auch eine sehr perfide, egoistische Motivation drinstehen, dem anderen mehr abzunehmen, als mir eigentlich zusteht. Und das ist das ganze Wesen dieses Verkaufens, so bringt es Jesus auf den Punkt, dass dahinter steckt das Motto, was bringt es mir? Und auf der anderen Seite wird dieser Tempel plötzlich zu einem Palast der Großzügigkeit. Jesus wendet sich den Elenden, den Armen, den Kranken zu. Es geht darum, den anderen zu sehen und ihm zu dienen. Der Tempel wird durch Jesus zu einem wundersamen Ort des Beschenktwerdens. Die Menschen, die dort Jesus begegnen, die gehen als Beschenkte aus diesem Tempel hinaus. Wenn wir auf die andere Seite nochmal blenden, bevor Jesus hier handelt, werden geistliche Ämter als Machtpositionen verstanden. Die Inhaber, die hohen Priester, Schriftgelehrten, Angesehene klammern sich an ihre Ämter. Sie sind sogar bereit, Christus zu töten, um diese Ämter zu behalten, weil sie Angst vor ihm haben. Und später steht im Zentrum dieser Gottesknecht, der seine Herrlichkeit beim Vater zurückgelassen hat, abgelegt hat. Einer, der gekommen ist, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Einer, der kommt, um sich selbst aufzugeben. Und er wird das in der Folge dieses Ereignisses bis zum Letzten tun, nämlich bis zum Tod am Kreuz, wird er sich hingeben an diese Welt. Zuvor war der Gottesdienst ein mechanisches Ritual. Da hat man einfach einen frommen Betrieb aufrechterhalten, der aber bei vielen, ich will nicht sagen bei allem, das wäre natürlich falsch, aber bei vielen keine wirkliche Herzensveränderung hervorgebracht hat. Und dann auf der anderen Seite ist der Gottesdienst eine Party, ein Freudenfest über die Gnade und Barmherzigkeit und vor allem über die Großzügigkeit Gottes. Voller freudiger Erfahrung ist dieser ganze Tempel ohne Musiker, ohne irgendwas, ohne Soundtechnik, ohne nichts. Dieser Tempel ist erfüllt von Lobpreis, weil aus den Herzen der Menschen Lobpreis emporsteigt zu Gott. Wenn wir nochmal zurückblenden, vorher wurde das Wort Gottes von den Schriftgelehrten zu einem Regelwerk degradiert. Es geht darum, Pflichten und Gesetze zu erfüllen. Das war wirklich ganz stark der Fokus der Theologen damals. Und jetzt ist plötzlich das lebendige Wort, nämlich Christus, unter ihnen. Und dieses lebendige Wort wirkt kraftvoll. Die Leute hängen Jesus an den Lippen. Es geht um Gottes Begegnung anstatt um Pflichterfüllung. Und die Menschen sind vorher so in ihrem gewohnten Trott und plötzlich schrecken sie auf. Es werden hier folgende Begriffe benutzt. Sie schrecken auf, sie erschrecken, sie sind überwältigt vor Erstaunen. Über wen? Über Gott und seine Macht und seine Großzügigkeit, mit denen er den Menschen dort begegnet. Und dann blenden wir noch einmal zurück, die Priester und Schriftgelehrten, die Angesehenen des damaligen Volkes und die, auf dem in diesem Tempelbezirk jeder geschaut hat, mit ihren Kleidern und ihren Quasten und ihren Glöckli und weiß ich was alles, die, die diesen Anschein von Heiligkeit haben, die sind später bereit, den Christus zu töten. Was für ein Kontrast. Worum geht es in dieser Szene zutiefst? Warum fokussiert Jesus auf die Tische der Händler und Geldwechsler? Ich habe mich das gefragt, warum hat Jesus nicht die hohen Priester und Schriftgelehrten aus dem Tempel gejagt? Das hat meines Erachtens etwas zu tun mit Symbolik. Mit dem, was der bekannte Wirtschaftsprofessor Edgar Schein als kulturelle Artefakte bezeichnet hat. Schein benutzte das Bild eines Eisbergs, wir sehen das jetzt gerade auf der Folie, um das Wesen von Organisationskulturen zu erklären. Und ich hatte das Bild mal hier so physisch mit einem Eisberg aus Styropor auf der Bühne. Da gibt es etwas, was sichtbar ist und etwas, was unsichtbar ist. Und die Lehre aus dieser Geschichte, nur das geringste oder nur der kleinste Teil dessen, was eine Kultur ausmacht, ist wirklich oberflächlich sichtbar. Das heißt, was wir sichtbar tun, was sich in unseren Ritualen niederschlägt, in unserer Infrastruktur manifestiert, sind Auswirkungen tiefster innerer Überzeugungen und Werte. Da gibt es eine wechselseitige Beziehung zwischen diesen Artefakten, also zwischen dem, was da äußerlich erscheint und dem, was ganz tief innerlich verankert ist. Und in dem Moment, wo Jesus die Marktstände antastet, tastet er die Artefakte einer Kultur an. Und damit bringt er das, was da ganz tief unten verwurzelt ist, in Rage. Da spricht er das an. Deshalb die Emotionen der hohen Priester und Pharisäer sind deshalb so krass, weil Jesus sie an einem ganz tiefen Punkt in ihrem Leben erwischt durch diese Aktion. Also Jesus hat sie durchaus gemeint und er wusste, da gibt es eine Verbindung zu diesen Marktständen. Das ist eine Äußerung dieser tiefen Herzenshaltung. In diesem Sinn müssen wir fragen, was sagt die Tatsache, dass der Tempel zu einer Markthalle und Räuberhöhle geworden war, über die inneren Überzeugungen der Menschen? Die Marktstände könnten dafür stehen, dass das Verhältnis der Menschen zu Gott zu einer Handelsbeziehung geworden ist. Eine Beziehung, die durch Leistung und Gegenleistung geprägt wird. Das ist das Wesen einer Handelsbeziehung. Ich bezahle, du lieferst. Ich opfere, du segnest. Ein bisschen frömmer ausgedrückt. Im Zentrum dieses Deals stehen aber am Ende die Eigeninteressen. Die Eigeninteressen oder die eigenen Bedürfnisse. Gott wird zum Erfüllungsgehilfen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Es geht weniger um eine Beziehung als vielmehr um einen guten Deal. Das ist übrigens die Logik jeder Religion auf diesem Globus. Die Götter dieser Welt sind gekennzeichnet, dass sie Opfer fordern. Das Opfer hat immer den Zweck in der Religion, die Gottheit zu besänftigen und zu einer wünschenswerten Handlung zu bewegen. Opfer und Gebete sind in diesem Sinne religiöse Manipulationsinstrumente, mit denen man sich die Zuneigung der Götter erwirbt. Der Lebensstil, der daraus entsteht, ist der eines egozentrischen Gottesdienstes. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von echter göttlicher Großzügigkeit. Ein solcher Glaube führt früher oder später nicht nur zu großen Enttäuschungen über Gott, weil er nicht tut, was wir wollen oder gebetet haben, sondern er kann auch zu enormer Härte gegenüber anderen Menschen führen. Als ich vor einem Jahr mit einem syrischen Kurden sprach über das Erdbeben in der Türkei, war ich echt erschrocken. Er sagte mir, völlig empathielos, das waren einfach schlechte Menschen, Gott hat sie bestraft. Boah, ich wusste echt für einen Moment nichts mehr zu sagen. Aber dahinter steht ein Gedankengebäude. So ist Gott. Wenn du den Deal nicht erfüllst, dann hast du eben verloren. Gnade gibt es in diesem Modell nicht. Hartherzigkeit ist die Folge davon. Ähnliches Denken finden wir bei religiösen Menschen immer wieder. Aber wir finden es manchmal auch unter evangelikalen Christen. In der Geschichte der Tempelreinigung führt die Hartherzigkeit bis zum Mordgedanken gegenüber Jesus. Hartherzigkeit einer egozentrischen Leistungsreligion. Eine Religion, die mehr ein Deal ist als eine Beziehung. Jesus greift das immer wieder an. Eigentlich war das eines seiner ganz zentralen Themen. Jesus hat sich vor allem in seinem Leben auseinandergesetzt mit der Gnadenlosigkeit der religiösen Kultur. Zum Beispiel im Gleichnis des verlorenen Sohnes zeichnet er uns diesen älteren Bruder, der voller Zorn draußen bleibt, weil er mit ansehen muss, dass der Vater dem jüngeren Bruder vergibt. Und noch mehr, er segnet ihn sogar noch über das. Und das hat er doch überhaupt nicht verdient. Der ältere Bruder lebte nicht in einer liebevollen Beziehung zu seinem Vater, sondern in einer Art Deal. Er sagt das selbst. Ich arbeite für dich und dafür steht mir das Erbe zu. Der ältere Sohn hat den Eindruck, der Vater kann nicht mehr tun mit seinem Geld, was er möchte. Er hat dieses Erbe sich schon durch seine Arbeit verdient. Und weil er den Vater nicht liebte, konnte er auch nicht lieben, was der Vater liebte. Das ist das Wesen einer leistungsbezogenen Religion, die auf einen fordernden Gott bzw. fordernde Götter ausgerichtet ist. Und eine solche Religion bringt am Ende immer Frustration, Heuchelei oder sogar Gewalt und Hass hervor. Sie mag alles hervorbringen, auch oberflächliche Großzügigkeit, aber diese echte Großzügigkeit, die es unverdientermaßen von Gott gibt, kann sie nicht hervorbringen. Dem allem steht die Gnade Gottes und die Großzügigkeit von Jesus Christus absolut entgegen. Der entscheidende Satz unserer Geschichte ist ja der, und Jesus ging in den Tempel. So banal. Und Jesus ging in den Tempel. Dort, wo Jesus Christus ins Zentrum tritt, da stellt seine Gegenwart, sein Wesen und sein Handeln die DNA unseres Glaubens auf den Prüfstand. Und dort, wo Jesus ins Zentrum tritt und angenommen wird, dort erfahren wir wirklich Gnade und Liebe und das ändert alles. Die Frage, vor die uns die Gegenwart von Jesus stellt, ist die Frage, leben wir in einem Handelsverhältnis mit Gott oder in einer Liebesbeziehung? Eine Handelsbeziehung beruht auf gegenseitigen Forderungen, In einer Handelsbeziehung wird einem nichts geschenkt, da wird abgerechnet. Das wissen wir alle. Eine Liebesbeziehung beruht auf gegenseitiger Hingabe, wobei unsere Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu Gott der Grundsatz gilt, dass er uns immer zuerst geliebt hat, bevor wir uns ihm hingeben können. Das ist sozusagen das Kernprinzip der Handel, das stellt das Kernprinzip der Handelsbeziehung buchstäblich auf den Kopf. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt nicht vorbei, uns mit dem Begriff von Liebe auseinanderzusetzen. Ich habe bisher keine bessere oder fundiertere Beschreibung der Agape-Liebe, von der hier die Rede ist, gefunden, als die von Anders Nygren, einem schwedischen lutherischen Theologen aus dem letzten Jahrhundert. Nygren hat sich sehr intensiv mit dem Wesen der Agape auseinandergesetzt und hat ein dickes Buch darüber geschrieben, über eine Auseinandersetzung mit den griechischen Modellen von Eros und Agape. Und er hat 4 Kernmerkmale dieser göttlichen Liebe herausgearbeitet, die ich euch vorstellen möchte. Ich tue das ja nicht zum ersten Mal, aber an dieser Stelle wiederhole ich mich auch gerne. Agape ist spontan unmotiviert und unmotiviert. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, oder? Natürlich ist Jesus hochmotiviert. Aber die Meinung ist die, diese Liebe ist grundlos in diesem Sinn, dass nicht das Objekt, das geliebt wird, den Grund für die Liebe bildet. Das heißt, das Subjekt ist der Grund für die Liebe. Also nicht wir sind der Grund, dass Gott uns liebt, sondern Gott selbst, sein Wesen, dass Gott Liebe ist, das ist der Grund, warum er uns liebt. Zweitens, Agape ist wertindifferent. Diese Eigenschaft hat mit der vorherigen zu tun, präzisiert sie aber ein bisschen. Nämlich Gott liebt den Sünder nicht in einer Wertumkehrung. Also nicht unsere Wertlosigkeit löst bei Gott so viel Mitleid aus, dass er uns halt doch noch liebt, sondern er liebt uns trotz unserer Sünde, trotz unserer Wertlosigkeit. Und das ist ganz besonders wichtig, wenn wir auf die andere Seite schauen, all die Gerechtigkeiten, die Gott ja in unserem Leben finden mag, sind auch nie der Grund, warum er uns liebt. Das ist ja meistens das, also dass Gott uns wegen unserer Sünde liebt, das fällt uns auch einigermaßen schwer. Aber so die Sachen, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, da denken wir, ja, das müsste bei Gott schon ein bisschen Liebe auslösen. Auch nicht der Fall. Die Liebe Gottes ist wertindifferent, das heißt nicht, das, was er in uns findet, bewegt ihn zur Liebe. Genauso liebt Gott den Gerechten und Frommen nicht wegen seiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Nygren schreibt, erst wenn jeder Gedanke an den Wert des Gegenstandes ausgemerzt wird, weiß man, was Agape ist. Drittens, Agape ist schöpferisch. Auch diese Eigenschaft beruht auf den anderen beiden. Es ist aufbauend, so wie eine Pyramide vielleicht. Und das bedeutet, die Liebe findet in diesem Punkt so ihren Höhepunkt. Die Liebe Gottes bewirkt eine Neuschöpfung. Das, was keinen Wert an sich hatte, das wird durch die Liebe Gottes unendlich wertvoll. Gott schafft Wert durch seine Liebe. Nygren schreibt, was an sich keinen Wert hat, erhält Wert gerade dadurch, dass es Gegenstand der göttlichen Liebe wird. Agape ist ein wertschaffendes Prinzip. Und an kaum einer anderen Stelle schreibt er dann, wird dieses wertschaffende Prinzip deutlicher sichtbar als in der grundlosen Sündenvergebung, die Gott uns entgegenbringt. Durch diesen Akt der Liebe Durch dieses teuer Erkaufen macht Gott dein und mein Leben unendlich wertvoll. Und wir wissen ja, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und damit alle Menschen in seinen Augen unendlich wertvoll sind. Viertens, Agape ist gemeinschaftsstiftend. Wenn es nicht am Menschen liegen kann, die Gemeinschaft mit Gott herzustellen, also wenn weder unsere eigenen Werke noch unsere eigene Buße die Gottesgemeinschaft herstellen können, dann können sie nur durch eine Tat von Gott hergestellt werden. Also Gott muss uns Menschen entgegenkommen und uns seine Gemeinschaft anbieten. Es gibt keinen Weg des Menschen zu Gott, sondern es gibt nur den Weg der Agape-Liebe, in der er uns Gemeinschaft stiftet. Diese Liebe stiftet Beziehung zwischen Gott und uns. Und daraus schreibt Nigren dann, er kann sich eigentlich nur eine logische Konsequenz ergeben. Die einzig angemessene Antwort auf diese Liebe von Jesus Christus ist Hingabe. Das ist das Einzige. Seine volle Hingabe an uns hat die einzig angemessene Antwort in unserer Hingabe an ihn. Und das ist der Wesenskern unseres Glaubens. Das hat an dieser Stelle überhaupt noch nichts mit Gesetzen und Pflichterfüllung und sonstigen Dingen zu tun. Auch wenn wir, da haben wir oft schon drüber gesprochen, diese Dinge gut und gerecht sind. Damit schließt sich der Kreis. Es ist der Glaube oder das Vertrauen in die Liebe Gottes, das uns in die Beziehung mit Gott führt und uns zu echter Großzügigkeit befähigt. Denn echte Großzügigkeit wurzelt in der Erfahrung dieser Agape-Liebe Gottes. Und da könnten wir sagen, dabei bildet die Hingabe von Jesus am Kreuz sozusagen den Höhepunkt der göttlichen Liebesbeweise. Dort am Kreuz treffen die hellsten Strahlen der Liebe Gottes auf die dunkelsten Abgründe unserer Sündhaftigkeit und überwinden sie durch das Opfer von Jesus Christus. Und Paulus hat dieses Kreuz vor Augen, vor seinen inneren Augen, als er schrieb, wenn Gott seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jetzt sind wir bei diesem zentralen Wort schenken. Das ist das absolute Gegenkonzept zu kaufen. Schenken. Schenken, da kannst du einfach nichts machen, als es annehmen. Versuche niemals, ein Geschenk zu bezahlen. Das ist eine Beleidigung für den, der schenken möchte. Aber du kannst ein Geschenk mit Vertrauen und Freude und mit Großzügigkeit erwidern. Das kannst du, weil es etwas in deinem Herzen ausgelöst hat. Jesus Christus ist am Kreuz all in gegangen für dich und für mich. Er hat maximale Großzügigkeit an uns geübt. Und das ist der Grund, warum unser Leben die Frucht der Großzügigkeit hervorbringen soll. Deshalb machen wir eine Predigtserie über Großzügigkeit. Wenn wir Großzügigkeit einmal auf die Stammi-Vision anwenden, dann sieht die Stammi-Vision so aus. Gottes Großzügigkeit begegnen, durch Gottes Großzügigkeit Veränderung erleben und um durch Gottes Großzügigkeit Menschen zu beschenken. Das ist unsere Stammi-Vision noch ein bisschen erweitert mit diesem Kernelement des Evangeliums. Die Großzügigkeit, oder wir können auch sagen, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Mir gefällt dieses Wort großzügig einfach ganz besonders. Das ist die DNA des Evangeliums. Das ist die DNA der Großzügigkeit und das ist die Vision, für die wir als Stammi leben wollen. Das ist die Kraft, die uns auch in Bewegung setzt. Nichts kann uns in Bewegung setzen, außer die Gnade Gottes. Natürlich kann uns auch ein Leistungsdiktat in Bewegung setzen, aber es wird zum Burnout führen, es wird zur Enttäuschung führen. Die Kraft, die aus der Großzügigkeit Gottes kommt, das ist die Kraft, mit der wir kontinuierlich laufen, weil es eine unversiegbare Quelle ist. Was heißt das jetzt für dich und für mich? Am Ende dieser Predigt möchte ich uns fragen, und ich habe mir diese Frage selbst gestellt im Vorbereiten. Lebe ich in einer Handelsbeziehung mit Gott oder in einer Liebesbeziehung? Wenn ich dir etwas mitgeben möchte in diese neue Woche, dann ist es diese Frage, am besten mit einem Widerhaken in deinem Herzen. Lebe ich in einer Handelsbeziehung mit Gott oder in einer Liebesbeziehung? Jesus lädt uns ein in eine Liebesbeziehung. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, so wie wir sind. Das Leistungsprinzip sagt, so kannst du jetzt nicht zu Gott kommen. Da musst du jetzt irgendetwas machen. Noch irgendwie musst du das Ding gut machen oder ein bisschen mehr beten oder ein bisschen heiliger werden, bevor du zu Jesus kommen kannst. Das ist das Leistungsprinzip. Jesus sagt, ich lade dich ein, so wie du bist, komm zu mir. Er liebt uns mit der Großzügigkeit des dreieinigen Gottes. Und er will in Beziehung mit uns leben und da können wir nichts anderes tun, als einfach zu seiner Großzügigkeit, zu seiner Gnade Ja zu sagen und uns mit unserem ganzen Leben ihm hinzugeben. Und das ist jetzt auch etwas völlig anderes als ein Deal. Ein Deal möchte so wenig wie möglich hingeben und so viel wie möglich bekommen. Aber in einer Beziehung läuft das anders. In einer Beziehung ist die Tiefe der Beziehung dadurch bestimmt, wie sehr wir uns hingeben. Und so lädt Gott uns ein, uns ganz hinzugeben. So wie er sich seinem Vater ganz hingegeben hat. Und da betet er, wenige Tage nach diesem Ereignis in Gethsemane, betet er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht wird dir das heute so zum ersten Mal bewusst, in der Tragweite. Und dann lade ich dich ein, heute Morgen diesem Jesus dein ganzes Leben anzuvertrauen, weil er sich ganz für dich hingegeben hat. Aber vielleicht weißt du das alles auch schon lange und dann ist was anderes dran. In beiden Fällen lädt uns die Bibel ein zu einem Akt der Umkehr. Wir wenden uns ab von unserem armseligen Versuch, Gott mit unseren Leistungen und Opfern beeindrucken zu wollen und geben seiner Liebe und seiner Großzügigkeit Raum. Andere haben diesen Schritt gemacht und doch stellen wir fest, dass unser Leben nicht immer diese Großzügigkeit Gottes widerspiegelt. Wir sind aufgerufen, zuzulassen, dass Jesus die Haltungen und Artefakte des Händlertums aus unserem Leben entfernt. Die Händler in uns, das sind Überzeugungen und Glaubenssätze. Sie wollen unsere Beziehungen durch Aufrechnung bestimmen, anstatt durch Vergebung. Also wenn du total Mühe hast, jemandem zu vergeben, dann ist das einfach nur ein Zeichen, dass da noch diese Tische der Händler in deiner Seele stehen. Die, die rechnen, die abrechnen wollen, anstatt vergeben. Anstatt beschenken, wie man selbst beschenkt worden ist. Diese Mindsettings wollen unseren Umgang mit materiellen Dingen bestimmen. Sie wollen großzügiges Geben verhindern, weil sie uns ständig sagen, du musst auch mal rechnen. Bringt das überhaupt etwas? Sie wollen uns auf Ursache-Wirkungs-Glaubenssätze begrenzen und uns gefangen halten, um das wundersame, großzügige, alles übersteigende Eingreifen Gottes zu verhindern. Sie wollen unser Verhältnis zu den Schwachen in der Gesellschaft bestimmen, indem sie uns einflüstern, die sollen doch für sich selber sorgen, du musstest es ja auch selbst schaffen. Und sie wollen unseren Dienst in dieser Welt bestimmen, indem sie uns ständige Kosten-Nutzen-Verhältnis aufzwingen. Sie sagen, ja, jetzt hast du da so viel investiert und es ist so wenig herausgekommen. Ja, das ist so. Wenn man sich verschenkt, dann wird nicht alles sichtbar. Der das als allererster erlebt hat, ist Jesus selber. Er verschenkt sich selbst und was bekommt er zurück? Hass. Die Botschaft der Händler in uns hat viele Facetten. Was schaut für mich heraus? Mach doch mal eine ehrliche Rechnung und lass es dann sein. Aber das ist aber ein schlechter Deal. Oder was bekomme ich dafür? Denk doch zuerst einmal an dich selbst. Was? Vergeben? Das ist einfach nicht fair. Wenn Gott nicht tut, was ich will, warum sollte ich ihm noch vertrauen? Auf alle diese Argumente gibt es eigentlich nur eine Antwort, nämlich die Antwort aus 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir geben uns ihm hin, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir beten ihn an, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir dienen ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir beten an, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben die, die es nicht verdient haben, weil er uns genauso geliebt hat. Wir sind großzügig, weil Gott unfassbar großzügig zu uns ist. Das ist die Antwort auf die Argumente der Händler in uns. Genauer übersetzt lautet dieser Vers in 1. Johannes 4, Vers 19 etwas anders, denn es ist dort ein kollektiver Imperativ. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist eine Herausforderung. Irgendwie geht das nicht so automatisch. Diese Händler in uns haben sich teilweise richtig festgekrallt. Und da müssen wir teilweise hingehen und ziemlich brachial diese Tische dieser inneren Händler und ihre Überzeugungen umstoßen, damit das geschehen kann, was Gott möchte, nämlich Großzügigkeit, Gnade. Mit anderen Worten sagt Jesus, lasst uns an anderen Agapeliebe üben, weil Gott uns die Fülle seiner Agapeliebe geschenkt hat. Und damit will ich den Kreis schließen und zurückkommen zu diesem Einstiegsbild mit dem IKEA-Phänomen. Wir haben dort festgestellt, dass es verhängnisvoll ist, ohne Bauplan Dinge zusammenzuschrauben und noch verhängnisvoller, wenn der Bauplan falsch ist. Dasselbe gilt für unseren Glauben. Wenn wir unseren Glauben nach dem Bauplan von Religion zusammenbauen, dann enden wir in einem leistungsorientierten Handelsbeziehung, die eigentlich keine Beziehung ist. Während Christus gekommen ist, uns in eine Liebesbeziehung zu Gott zu führen, die echte göttliche Großzügigkeit hervorbringt. Das vermag nur seine Gnade. Und deshalb mündet diese Predigt in einen Ruf zur Umkehr. Weg von unserem Händlertum hin zu einer tiefen Hingabe aus der Erkenntnis, Gott hat sich zuerst für uns hingegeben, an uns hingegeben. Und wenn wir uns in diese Beziehung hineinlassen, dann werden wir Teil dieser göttlichen Gemeinschaft der Großzügigkeit. Und dann können wir gar nicht anders, als ein großzügiges Leben zu entwickeln. Das braucht ein paar Schritte. Da müssen wir einige Tische umstoßen. Aber es ist genau das, was Jesus in unserem Leben bewirken will. Ich glaube, das habe ich über diese Predigt geschrieben. Großzügigkeit verstehen. Es ist ganz essentiell, dass wir verstehen, worum geht es im Kern des Evangeliums und wie bewirkt Jesus in uns Großzügigkeit. Amen.